Hallo, Taz.
Fernverbindung. Der Auslandspodcast der Taz.
Das Leben der Menschen im Westjordanland ist vor allem heute geprägt durch Repressionen, durch die israelische Besatzung und auch die damit einhergehende zunehmende Gewalt extremistischer Siedler. Die hat 2026 vor allem stark zugenommen. Viel häufiger als in den Vorjahren werden Palästinenserinnen und Palästinenser von israelischen Siedlern angegriffen und unter anderem auch getötet. Über diese Lage vor Ort zu berichten, ist nicht immer einfach. Häufig bekommen Journalistinnen und Journalisten nur schwer Zugang zu Schauplätzen und Betroffenen. Und verschiedene Akteure versuchen, die Berichterstattung zu beeinflussen oder zu behindern. Serena Bilancheri schreibt seit mehreren Jahren für die Taz aus Israel und Palästina und beschäftigt sich insbesondere mit dem Thema Siedlergewalt im Westjordanland. Heute wollen wir darüber sprechen, wie sie unter diesen erschwerten Bedingungen arbeitet, wie sich die Kontakte mit Siedlern und auch die mit der palästinensischen Bevölkerung gestalten und welche Rolle die Siedlungspolitik im Wahlkampf vor den anstehenden israelischen Parlamentswahlen im Oktober spielt. Mein Name ist Fabian Schröer, ich bin Redakteur im Auslandsressort der Taz und habe jetzt Serena im Apparat, unsere Israel-Palästina-Korrespondentin. Hallo Serena.
Hallo Fabian.
Serena, wo treffe ich dich denn jetzt gerade an? Du bist ja jetzt gerade nicht im Westjordanland.
Nein, in der Tat. Ich bin jetzt in Tel Aviv. Ich sitze auf meinem Bett im Schlafzimmer, weil es am ruhigsten ist in dem Haus.
Okay, ja genau, das ist auch für die Aufnahmen natürlich am besten. Vielleicht kannst du erstmal eingangs mal erzählen, wie war denn eigentlich deine letzte Recherche im Westjordanland und wann bist du das letzte Mal dahin gefahren? Wie lief das ab?
Also ich war jetzt in Kusra im Westjordanland zweimal. Das erste Mal nur wenige Tage, nachdem einige radikale Siedler angefangen haben, drei palästinensische Familien zu belagern in ihren Häusern. Und die Sache ist, wir als Journalisten haben versucht, langsam uns dem Haus nähern. Das Problem war, wir wussten, es kann sein, dass die Siedler uns angreifen, weil Kollegen von uns zwei Tage davor da gewesen waren. Sie hatten sie versucht und sie wurden angegriffen. Angespuckt, Reifen eingetreten, blöd angemacht, beleidigt und so weiter. Und von den Soldaten damals hatten sie nicht so viel Hilfe bekommen. Und deswegen waren wir auch selbst ein bisschen angespannt. Ich war mit einem, wie nennen sie, Fixer oder Producer, wie du sie nennen willst, also einem palästinensischen Kollegen, der sie gut auskennt in der Region. Aber wir hatten ein Auto mit palästinensischen Kennzeichen. Deswegen auch die Kollegen, die da waren, meinten, ob das eine gute Idee ist, direkt zwischen die Siedler zu fahren. Und dann kamen immer mehr Journalisten an, internationale Journalisten. Und dann haben wir gesagt, wir fahren alle gemeinsam hin. Also weil zusammen ist man stärker, sagen wir das mal so. Das haben wir getan, aber wir wurden gestoppt auf dem Weg. Wir konnten nur bis zu einem gewissen Punkt weiterfahren und dann kamen die Soldaten, haben sich quergestellt in der Straße, so haben gesagt, nee, man kommt nicht durch. Das ist jetzt ab jetzt militärisches Sperrgebiet und ihr müsst rausbleiben. Und irgendwann haben sie auch angefangen, uns zurückzudrängen.
Okay, also das heißt, ihr seid ja schon wirklich auf Gegenwehr beziehungsweise auf eine Barriere der israelischen Streitkräfte gestoßen. Ist das denn normal? Also vielleicht kannst du auch einfach mal einmal ganz kurz erzählen, wie denn so normalerweise so eine Fahrt ins Westjordanland abläuft.
Ja, also grundsätzlich, die Fahrt hängt davon ab, mit welchem Auto man hinfährt, mit welchem Kennzeichen. Und mit welchen Mitteln? Also ich bin manchmal auf Autos mit israelischem Kennzeichen hingefahren, manchmal mit palästinensischem Kennzeichen und manchmal mit öffentlichen palästinensischen Verkehrsmitteln. Und das ist alles sehr unterschiedlich. Am einfachsten und schnellsten geht es mit israelischem Kennzeichen. Es gibt Punkte, wo dürfen Palästinenser nicht mehr, also nach Israel, nach dem 7. Oktober. Es gibt Punkte, wo man wirklich zum Beispiel, wenn man nach Jerusalem will, also dann kannst du nicht, also mit einem wenn man zum Beispiel in Masafer Yatta ist, dann geht das in manchmal vor 40 Minuten, bis man in Jerusalem ist. Und mit palästinensischem Kennzeichen, wenn du dann zum Beispiel Ramallah erreichen willst, dann kannst du nicht quer durch Jerusalem. Du musst umfahren auf Straßen, die wirklich nicht mehr beleuchtet sind, in Tälern und sehr gefährlich, auch so Kurven und so. Und du siehst die super moderne Straßen und du darfst nicht hin. Du musst unbedingt ausweichen. Auf den meisten Straßen dürfen in Westjordan beide fahren. Aber teilweise werden Eingangspunkte gesperrt. Dann müssen die Leute Umwege nehmen. Die dauert Stunden, Stunden. Jede Fahrt, also schaust du, was Google sagt und summiere dazu 2 Stunden, weil du weißt es einfach nicht. Und das ist ein Problem, das die Palästinenser haben. Oft kommen sie zu spät zur Arbeit.
Kommt es dann auch für dich als Journalistin, kommt es dann auch zu Kontrollen durch die israelische Streitkräfte auf dem Weg, an Checkpoints zum Beispiel?
Ja, natürlich. Manchmal geht alles sehr schnell, wird nur schnell kontrolliert, Dokumente, Ausweise und durchgewunken. Manchmal dauert es länger, werden die Dokumente genommen, die Soldaten gehen wieder rein ins Büro, müssen alles checken. Also es hängt davon ab, was für ein Checkpoint das ist. Und ja, es ist sehr unterschiedlich immer. Und manchmal gibt es wirklich Sperrungen, wo du einfach umdrehen musst. Also da gibt es keinen Durchgang. Selbst als Journalist, da wirst du nicht durchgelassen.
Du berichtest ja jetzt schon wirklich länger über das Thema. Wie würdest du denn sagen, hat sich die Siedlergewalt oder halt auch deine Berichterstattung darüber oder deine Arbeit zu dem Thema verändert über die letzten Jahre?
In den letzten 3 Jahren, ich würde sagen, es ist vielleicht sogar ein bisschen schwieriger geworden. Ich hatte schon mehrere Probleme an der Grenze, aber ich habe jetzt auch von mehreren Kollegen immer mehr erfahren und wir haben auch darüber berichtet, dass sie auch ähnliche Probleme oder schlimmere Probleme hatten. Sprich, dass ihnen diese Einreiseerlaubnis im Vorfeld zurückgezogen wurde zum Beispiel. Mir ist Gott sei Dank das nicht passiert, aber es gab schon mehrere Fälle in den letzten Monaten.
Man liest ja vermehrt, dass die Siedlergewalt vor allem 2026 zugenommen hat und davor auch schon. Kann man das auch vor Ort einfach wirklich so beobachten? Merkt man die zunehmende Gewalt wirklich auch im Westjordanland vor Ort?
Ja, und das ist eine gute Frage. Sagen wir das mal so. Mindestens nach dem 7. Oktober war der Kontakt als Presse. Und vor allem, wenn sie wissen, dass du für eher so ein bisschen linksorientierte Medien schreibst, schwierig. Ich würde sagen, schon ziemlich nach dem 7. Oktober.
Der Kontakt zu den Siedlern jetzt?
Ja, es ist im Allgemeinen extrem schwierig, mit den Siedlern in den Außenposten zu sprechen. Es ist nicht unmöglich. Und als wir einmal in Humul Khair waren, in Mazafer Yatta. Mazafer Yatta ist eine Region, ein Gebiet, hügeliges Gebiet im Süden des Westjordanlands, wo es mehrere Probleme gab. Also die Palästinenser, die meisten, also sehr viele Dörfer haben praktisch keine Baulizenzen, ihnen drohte der Abriss. Dann hat der Staat einem sehr viele Quadratkilometer als militärisches Areal, sagen wir das mal so, deklariert. Und dann mussten die Dörfer weichen oder sie stehen unter Androhung, dass sie abgerissen werden. Und es kommen immer mehr Siedler und immer mehr Außenposten dazu. Und da aus diesem Außenposten kamen 2 Männer auf uns zu und wollten uns was sagen. Aber dann hat es nicht geklappt, weil die Lage so angespannt war, weil es Palästinenser mit uns waren, die gesagt haben, aber der Mann hat mich gestern angegriffen, sie haben es verneint. Also es ist nichts passiert, also jetzt keine Gewalt oder so, aber die Lage war so angespannt, dass es nicht mehr möglich war, so zu sprechen. Und deswegen, es gibt auch unter den Siedlern, selbst unter denen, die wir als Radikalisten bezeichnen würden, Menschen, die auch bereit sind, mit der Presse zu reden, aber es sind nicht viele. Die meisten wollen nichts. Also ich habe so viele Anfragen geschickt und so und es ist nie, selten hatte ich die Gelegenheit, mit ihnen zu sprechen. Wir haben das getan und die Tatsache darüber berichtet im letzten Jahr, aber es ist sehr schwierig.
Also eher wenig Gesprächsbereitschaft seitens der Siedler und der Siedlerinnen. Man hört ja jetzt immer von oder man liest viel von Gewalt gegenüber Palästinenserinnen und Palästinensern. Aber wie ist das denn eigentlich mit Gewalt gegen Journalistinnen und Journalisten? Also muss man dann an deiner Stelle auch wirklich Angst um Leib und Leben haben, angegriffen zu werden? Oder ist man da durch die Presserolle doch eher sicherer?
Nein, sicher ist da inzwischen gar nicht niemand mehr. Also nicht mal wir als internationale Presse. Also die palästinensischen Kolleginnen haben schon viel ganz andere Sorgen und Gefahren. Aber wir waren eine Zeit lang verschont und inzwischen haben sich auch die Angriffe auf internationale Presse vermehrt. Und ja, also es hat tatsächlich zugenommen. CNN-Teams wurden mehrfach angegriffen, meistens eher mit Steinwürfen. Also das ist eher, also geht eher das so, das oder auch aber mit Schlagstücken gegen das Auto, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Das ist einmal. Also nee, absolut. Und eine, gut, sie war Palästinenserin, aber auch im Auftrag von einem internationalen Sender, die wurde auch persönlich angegriffen, nicht nur jetzt das Auto oder so. Das war letztes Jahr. Wir haben auch selbst darüber berichtet, ja, während der Olivenernte.
Genau, also die Olivenernte spielt eine große Rolle. Da haben sich auch vor allem im letzten Jahr die Angriffe gehäuft. Auch als Pressevertreterin ist man da nicht mehr sicher und als palästinensische Bewohnerin oder Bewohner halt noch weniger. Wie läuft das denn dann eigentlich, wenn du mit Palästinenserinnen sprichst? Wollen die denn eigentlich mit der Presse sprechen oder haben die eigentlich auch Angst, sich zu äußern?
Nein, prinzipiell nein. Mit Palästinensern, Palästinenserinnen zu sprechen, ist viel einfacher. Also nein, das ist absolut. Selbst ohne einen Fixer oder einen Producer, das ist viel, viel einfacher. Und natürlich, ja, es gibt immer mal wieder Menschen, die sagen, bei heiklen Themen, ich will anonym bleiben, weil ich Angst habe. Und wenn man das gewährt, dann ist auch alles in Ordnung. Also ich habe selbst Kämpfer interviewt oder Familien von Beschuldigten und sagen wir auch ziemlich erwiesenen Kämpfern. Und die war sogar einmal auch alleine da und ich habe mich nie bedroht gefühlt. Nein, das nicht. In diesem Zusammenhang spricht man meistens mit Palästinensern, die Opfer von Gewalt wurden. Und auch von denen wir, und da versuchen wir ein bisschen zu verstehen, gab es auch von ihrer Seite Gewalt davor, aber meistens sind das oft wirklich Palästinenser, die in ihrem Gebiet A oder Gebiet B leben. Und wo die Siedler, also die nicht in die Siedlungen oder Außenposten gegangen sind, sondern wo die Siedler in ihre Dörfer gekommen sind und randaliert haben. Oder, ja gut, die Siedler sagen oft, nee, wir haben nichts getan, aber ist die Frage dann, wieso warst du da? Ja? Und ihre Rolle in der Geschichte ist eben oft die der Opfer von Gewalt. Und sie wollen darüber reden, weil sie wollen, dass ihr internationale Gemeinschaft darüber erfährt. Sie wollen zeigen, wie sie leben, wie sie in Angst leben, dass das jetzt nicht fair ist, nicht gerecht, auch nicht nach Völkerrecht, nicht legal ist und auch nicht richtig. Und deswegen wollen sie an die Öffentlichkeit.
Auf den Blick der internationalen Gemeinschaft kommen wir gleich auf jeden Fall nochmal zurück. Vielleicht, wo du jetzt gerade schon über so einen Angriff gesprochen hast, vielleicht kannst du ganz kurz einmal beispielhaft schildern, du hattest am Anfang schon kurz damit angefangen, wie denn so ein Angriff eigentlich aussieht.
Ja gut, es gibt nicht den Angriff. Weißt du, wie ich das meine? Es sind immer unterschiedlich. In Kostra hatten diese Siedler nach Angaben der Anwohnerinnen und sie haben ja auch Videos von den Sicherheitskameras weitergeleitet, die Siedler immer mal wieder kamen sie auch in der Nacht und haben mal Steine gegen die Fenster geworfen, versucht diese Überwachungskameras kaputt zu machen, bisschen randaliert und dann sind sie wieder weggerannt. Und dann plötzlich eines Tages sind sie nicht mehr weggegangen, also sie sind gekommen, haben Zelte aufgestellt, so provisorisch und sie sind da geblieben. Aber das ist nur ein Fall. Also in manchen Fällen waren sie so, sind sie Siedler sogar bewaffnet, auch schwer bewaffnet. Dann gab es natürlich, also da haben sich die Bewohner gewehrt. Sie haben verneint, Feuerwaffen benutzt zu haben und es gab auch keine Schussverletzungen unter den Siedlern. Und dann sind aber ein paar Palästinenser gestorben. Unklar ist, wer geschossen hat, ob die IDF, also in dem Fall, dass ich analysiert habe, es wird ein bisschen wahrscheinlicher. Und dann habe ich einen kleineren Angriff. Also wir haben es nicht gesehen, aber wir waren im Jordantal und sie haben grundsätzlich, also ich fuhr mit meinem Kollegen in einem Wagen und wir sahen so ein Buggy mit zwei Menschen drinnen, zwei Männer, die genauso wie sie da angezogen waren, die uns entgegenfuhr und sie haben gelacht und so, aber es war ein bisschen komisch, sie sind auch sehr schnell gefahren und ich habe meinen Kollegen gesagt, du, die sehen wie Siedler aus, also wie radikale Siedler, nicht. Und dann sind wir in diese kleine Ortschaft, sagen wir es, nennen wir es Weiler gefahren, wo diese beduinische Familien gelebt haben. Und sie waren ganz aufgeregt. Es waren meistens nur ältere Frauen und Kinder. Die Männer waren unterwegs auf der Arbeit. Und sie sagten, die Sieder, die waren gerade hier. Und dann sind wir, und sie sind weitergezogen zur nächsten. Und dann sind wir hinterhergefahren quasi. Aber als wir ankamen, da waren sie schon weg. Und es gab ein Kind, das eine Verletzung am Fuß hatte und hat geblutet. Und sie haben uns das Video gezeigt von diesem Angriff, was passiert war. Und mein Kollege schaut sich das Video an und ruft mich, Serien, das sind die Siedler. Und das waren tatsächlich die zwei Siedler, die wir gesehen hatten. Und einer hatte ein Maschinengewehr um die Schulter. Das hatte ich in dem Auto, also in diesem Buggy hatte ich das nicht gesehen. Also wahrscheinlich hat es hinten abgelegt, ich weiß es nicht. Aber in dem Video hat es geteilt. Und in dem Video sieht man auch das Kind mit der Verletzung am Fuß. Also das Video war aktuell und echt. Und die haben einfach randaliert. Also sie haben jetzt nicht, das Kind hat sich selbst auf den Steinen verletzt, aber er hat ein paar Schotter geworfen, auch gegen die Siedler, damit sie weggehen. Und sie haben einfach Sachen rumgeschmissen. Sachen genommen, die der Familie gehört, und in die Luft geworfen und ein bisschen bedroht und so angegeben. Ne? Und dann sind sie weggefahren. Und das haben wir erlebt zum Beispiel. Es ist ganz unterschiedlich, ganz unterschiedlich.
Du hattest jetzt gerade auch schon ganz kurz die IDF, also die israelischen Streitkräfte, die im Westjordanland präsent sind, erwähnt. Vielleicht kannst du einmal kurz nochmal erzählen, wie denn eigentlich die mit solchen Angriffen umgehen. Da wird es wahrscheinlich auch unterschiedliche Vorgehensweisen geben, aber wie funktioniert das denn eigentlich? Also die Siedler brechen da ja eigentlich auch israelische Gesetze.
Ja, natürlich. Und es gab auch tatsächlich Proteste und auch gewalttätige Proteste der Siedler gegen die IDF. Also sie gehen auch nicht zimperlich mit den Soldaten um. Das Problem ist, die NGOs sagen seit Jahren, dass es immer mehr zunimmt, dass auch teilweise Soldaten entweder bei diesen Siedlerangriffen einige wenigen aktiv teilnehmen oder passiv bleiben. Also sie greifen nicht ein oder sie schützen nur die Siedler und nicht die Palästinenser. Die IDF verneinen regelmäßig, streiten das ab, wenn wir Presseanfragen schicken, aber die Videos zeigen es. Und natürlich sagt die IDF, gut, das sind einige wenige, die sich schlecht benehmen und die werden jetzt bestraft oder so. Aber so, als wir in Kustra waren, wir wurden zurückgedrängt und die Siedler, wir konnten sie sehen, die blieben dort und haben sich mit den Soldaten unterhalten. Gut, sie standen jetzt nicht direkt vor dem Wohnkomplex, ein bisschen davor. Aber militärisches Sperrgebiet, das gilt für alle. Also, weißt du, wie ich meine? Also, sie haben uns weggeschickt, aber mit den Siedlern haben sie einfach gesprochen. Mein Kollege war abgeschockt. Sie meinten, wir dürfen nicht weiter und die Siedler bewegen sich frei auf diesen Hügeln. Also, so ein militärisches Sperrgebiet gilt für alle. Ich war zu dem Zeitpunkt in dem Haus und dann sind sie zu uns gekommen. Also auf einem Weg unter dem Haus und haben angefangen Steine mit auf den Weg zu legen. Und wir vom Flachdach aus, also beziehungsweise die Hausbesitzer, haben über eine Minute lang geschrien und den Soldaten zugewunken, dass sie sich bewegen, dass sie da kommen oder irgendwas planen, weil sie gerade den Weg versperren. Und dann, nach mehr als einer Minute, sind sie endlich, die zwei Soldaten, aufgestanden und zu Fuß zu den Siedler gelaufen, die auf einem, also am Buggy unterwegs waren und sie sind einfach weggefahren. Aber ja, so richtig effektiv ist das nicht. Also, die Familie war weiter belagert und jetzt dürfen die Familien nicht mehr aus dem Haus, es sei denn, sie koordinieren sich mit dem Militär, was einige Stunden in Anspruch nimmt, also dass ich da war. Und deswegen war es schon ein bisschen absurd. Ich will auch nicht für die gesamte, sorry, vielleicht das ist auch wichtig, ich will auch nicht für die gesamten Streitkräfte sprechen, ne? Absolut nicht. Aber diese Untätigkeit, sagen wir das mal so, oder diese extrem milden Umgang mit Siedlern, wenn wir das mit dem Umgang mit den Palästinensern vergleichen, den gibt es. Absolut, also wir haben es gesehen, also das kann man jetzt nicht verneinen. Also vielleicht sind das nicht alle Situationen oder alle Streitkräfte so, aber man sieht es.
Die Taz gehört ihren LeserInnen. Genauer gesagt über 25.000 GenossInnen. Sie sorgen dafür, dass unabhängiger Journalismus möglich bleibt. Wenn du Teil davon werden möchtest, informiere dich über die Taz-Genossenschaft auf taz.de/Genossenschaft.
Vielleicht kommen wir jetzt nochmal auf einen ganz anderen Aspekt des Themas zu sprechen, zum Ende hin, nämlich die politische Komponente. Nämlich ist es ja so, dass die Siedlungspolitik schon lange ein großes Politikum in Israel und darüber hinaus ist und auch bei den anstehenden Wahlen im Oktober eine große Rolle spielen wird. Netanjahu hat ja jetzt vor kurzem angekündigt, gewisse Außenposten räumen zu wollen, wohl auch wegen internationaler Kritik. Gleichzeitig gibt es neue Sanktionen seitens Großbritannien, Frankreich und auch anderen Ländern. Und wie wirkt sich das denn eigentlich aus? Wie würdest du das einordnen? Sind das leere Versprechungen oder wird sich da jetzt wirklich was ändern?
Ja, also das ist jetzt aber wirklich meine persönliche Meinung, ne? Denn wir können es am Ende doch nicht wissen. Ich würde sagen, es sind jetzt nicht unbedingt leere Versprechen. Also es kann auch sein, dass, also ich denke schon, dass die Regierung jetzt einige Außenposten räumen wird in Gebiet A und B.
Was ist das, Gebiet A und B?
Das Westjordanland ist seit den Oslo-Abkommen in drei Gebieten unterteilt. In Gebiet A hat die palästinensische Behörde Zivilautorität und auch ist auch für die Sicherheit zuständig. In Gebiet B ist die palästinensische Behörde die Macht in Zivilsachen, Verwaltung, aber die Sicherheit muss sich teilen mit dem israelischen Militär und in der Praxis hat das Militär das Sagen. In Gebiet C ist alles in den Händen, in israelischen Händen, also praktisch in Verwaltung und Mitte. Und jetzt, also ich denke schon, dass die Regierung das machen wird, mindestens mit einigen Außenposten. Ist noch unklar, bei wie vielen. Und ist noch vieles ist unklar. Aber ich denke schon, sie werden was machen. Das Problem ist, bringt das wirklich viel was oder viel, weil diese Außenposten oft bestehen aus Karawans, aus Zelten. Man kann sie abreißen, wegbringen. Am nächsten Tag sind sie wieder da. Also, weißt du, was bringt das am Ende? Weißt du, wenn wir auf dieses Phänomen und Problem der zunehmenden Siedlergewalt schauen?
Du zweifelst an der Wirkung oder wie wirkungsvoll diese Ankündigungen sind. Gleichzeitig werden ja auch andere Siedlungsprojekte vorangetrieben. Also Stichwort E1, das ist ein großes, sehr umstrittenes Siedlungsprojekt. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz erklären, was das denn eigentlich ist.
Also das E1 ist dieses Siedlungsprojekt im Westjordanland und sieht also den Bau von 3.400 Wohneinheiten vor in einem Gebiet, das also quasi zwischen Ost-Jerusalem, so am Rande von Ost-Jerusalem bis zur Siedlung Male Adumim reicht. Und dann würde praktisch dieses Projekt, das Westjordanland, in zwei Teilen spalten. Und natürlich, so das erschwert zusätzlich die Bewegungsfreiheit von den Palästinensern und riskiert die Möglichkeit eines palästinensischen Staates quasi zu begraben. Deswegen ist es sehr umstritten, deswegen haben westliche Länder das auch scharf verurteilt. Und jetzt gibt es auch Boykott von mehreren Ländern gegen die Produkte von Siedlungen. Also jetzt nicht nur wegen E1, aber auch sondern wegen Siedlergewalt vor allem. Und ja, also das hat aber, ist die Frage natürlich, also weil dieses Projekt gibt es schon länger. Jetzt aber hat die Regierung eine Ausschreibung veröffentlicht für den Bau von mehr als 1.000 Wohneinheiten. Deswegen, jetzt sieht es so aus, als würde das wirklich wahr werden.
Okay, also das ist so ein bisschen so ein zweigleisiges Vorgehen seitens Netanjahu. Einerseits sollen Außenposten abgeräumt werden, andererseits wird eben dieses sehr große, umstrittene Projekt vorangetrieben. Wir sind damit jetzt schon fast am Ende unserer heutigen Folge der Fernverbindung angelangt. Ich würde dich gerne nochmal um einen kleinen Ausblick auf die Wahlen bitten, mit dem Fokus auf unser Thema Siedlergewalt. Du hast ja jetzt gerade schon über die ganzen Sanktionen und auch den internationalen Druck wegen der Siedlungspolitik Netanjahus gesprochen. Meinst du denn, dass dieser Druck wirklich gefährlich für ihn wird, auch mit Blick auf die Wahl im Oktober?
Nein. Also wenn du mich fragst, das glaube ich nicht. Gestern habe ich darüber mit einem Politikexperten gesprochen für einen Artikel für uns. Schwierig. Siedlergewalt ist nichts Neues. Jetzt nimmt das zu und es ist keine Randnotiz mehr, auch in der israelischen Gesellschaft. Also gut, also die, sagen wir, diejenigen, die nicht linksorientiert sind und die wählen Netanjahu sowieso nicht, sagen wir das mal so. Die, wir sprechen hier vielleicht von Mitte-konservativen Menschen, die vielleicht sich noch nicht hundertprozentig sicher sind, weil diejenigen, die wirklich hardcore rechtskonservativ sind, also Likud, also die Partei von Netanjahu hat immer das Siedlungsprojekt unterstützt. Das steht sogar im Koalitionsvertrag und auch die Annexion des Westjordanlands und so weiter. Deswegen, hier geht es eher um diese Gewaltexzesse. Und gegen die sagt jetzt Netanjahu, ich werde diese Außenposten zerstören, abbauen im Gebiet A und B. Also er zeigt, dass er etwas tut. Wir reden von einer sehr, sehr kleinen Minderheit von Wählern, die unentschieden sind. Aber jetzt genau, um vorzubeugen, dass diese Wähler dann, sagen wir, schockiert oder empört sind über diese Gewalt und dann vielleicht werden sie doch links. Genau um das zu verhindern, macht jetzt Netanjahu was. Also er zerstört die Außenposten. Und parallel dazu, aber andere Koalitionsmitglieder in der Regierung, so wie Smotrich, zeigen sich empört, dass Netanjahu das tut und sagen, aber macht euch keine Sorgen, im Gebiet C geht alles weiter wie davor und noch mehr. Also nimmt die Sieder in Schutz und kann sich damit profilieren bei den Radikaleren, sagen wir das mal so. Dadurch, wenn wir jetzt auf diese Umfragen schauen, also Regierungsblock und Oppositionsblock stehen sich auf Augenhöhe gegenüber. Das heißt, die kleineren Parteien werden einen Unterschied machen. Smotrichs Partei, die jetzt auch mit einer anderen fusioniert hat, könnte sich sogar damit profilieren, damit er zeigt, dass er die Sido in Schutz nimmt und noch mehr Wähler gewinnen. Und wenn er wieder mit Netanjahu koaliert, dann könnte das sogar für Netanjahu gut sein. Also ich sehe das nicht unbedingt, dass jetzt diese übermäßige Gewalt von radikalen Siedler zum richtigen Problem für Netanjahu werden könnte. Nee.
Und die internationalen Sanktionen haben auch nicht das Gewicht, dass sie wirklich in der Bevölkerung zu einem Umdenken führen würden.
Wie sie jetzt sind, also der Boykott von Produkten aus den Siedlungen, naja, also das ist schon ein bisschen marginaler, sagen wir das mal so. Das ist für die Menschen in Israel. In den Siedlungen leben 500.000 Menschen und in Siedlungen und Außenposten. Naja, also so ein Gewicht, dass das die Wahl entscheiden kann, würde ich nicht sagen. Also natürlich sind das alles Spekulationen, aber wenn du mich fragst, ich sehe das nicht.
Damit sind wir dann auch schon am Ende unserer heutigen Folge der Fernverbindung angelangt. So wie du jetzt gerade auch schon gesagt hast, wird uns das Thema Siedlungspolitik im Westjordanland auf jeden Fall weiter beschäftigen. Auch die damit einhergehende Siedlergewalt. Das wird wohl eins, wenn nicht das Kernproblem im Nahostkonflikt bleiben. Der internationale Druck nimmt natürlich trotzdem zu und dann werden wir auf jeden Fall noch weiter beobachten, inwiefern er den Wahlkampf vor den israelischen Parlamentswahlen im Oktober beeinflussen wird. Serena und ihre Kolleginnen und Kollegen werden auf jeden Fall weiterhin ihr Bestes geben, um über Siedlergewalt im Westjordanland zu berichten und diese damit sichtbar zu machen. Vielen Dank, Serena, dass du heute dabei warst.
Dir vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Wir danken außerdem Daniel Fromm für die Produktion und Marie Frank für die Redaktion. Wenn euch unsere Inhalte gefallen, dann schaut gerne auf taz.de beim freiwilligen Bezahlmodell der Taz, Taz zahle ich vorbei. Teilt uns mit euren Freundinnen und eurer Familie und überall, wo ihr sonst so unterwegs seid, auf den sozialen Medien etc. pp. Anregungen, Lob, Kritik gerne wie immer an fairverbindung@taz.de und nächste Mal geht's an gleicher Stelle weiter, aber mit anderer Host. Ich sage bis dahin alles Gute und bis dann.
Fernverbindung. Der Auslandspodcast der Taz.